Herzlich willkommen beim Podcast zum Bibelprojekt Berlin 2025. Heute zum Thema Arm und Reich. Und bei mir ist Andrea Meyerhoff aus der Willkommensgemeinde. Andrea, du bist gelernte Sozialarbeiterin, hast in dem Bereich auch viel gearbeitet und bist mittlerweile unter anderem auch Geschäftsführerin von Gemeinsam für Berlin. Wenn wir in die Kirchengeschichte gucken, und da muss ich bei Arm und Reich dran denken, dann sehen wir ganz am Anfang viel Soziales. Und die jungen Christen sind in den ersten Jahrhunderten sehr stark dadurch aufgefallen, dass sie sich gekümmert haben um die Armen, um die Vernachlässigten und so weiter. Das ist heute nicht mehr ganz so, zumindest ist der Eindruck, würde ich glaube ich sagen, den wir als Kirche haben auf die Welt, nicht mehr der, wir kümmern uns, sondern eher der, wir sind kritisch. Was ist passiert?
Das ist eine gute Frage. Ganz viele Leute sagen, in dem Moment, wo Kirche halt in eine Rolle der Macht oder in eine Machtposition gekommen ist, in eine Rolle der Stärke, in eine gesellschaftliche Anerkennung bekommen hat, da hat sich das geändert. Und es stimmt aber nicht ganz. Ich glaube, das ist nicht die reale Situation, dass Kirche nicht mit den Armen unterwegs ist. Also wenn man sich zum Beispiel in Berlin die Obdachlosenarbeit anguckt, dann sind das in erster Linie christliche Player, die da unterwegs sind. Die Berliner Stadtmission, die Caritas, das Diakonische Werk. Also die sind diejenigen, die sich um die Obdachlosen kümmern. Es sind ganz wenig nicht-christliche Organisationen. Mhm. Und das finden wir eigentlich auch in ganz vielen anderen Bereichen. Ich habe jetzt gerade einen neuen Praktikanten und der studiert Non-Profit-Management.
Aha.
Und der sagte, weißt du eigentlich, was die größte Non-Profit-Organisation in Deutschland ist? Das ist die Caritas.
Ja.
Und das ist tatsächlich der Arbeitgeber mit den meisten Mitarbeitern oder die zweitgrößte Organisation mit den meisten Mitarbeitern. Also das sind ganz viele Christen unterwegs, aber wir haben da echt ein Problem, dass das in der Öffentlichkeit nicht immer so sichtbar wird. Und das hat verschiedene Gründe, glaube ich.
Ich würde auch sagen, wir haben eine Entwicklung dahin, Nancy Caritas, mir fallen jetzt viele soziale Werke auch geschichtlich ist es ja so, dass Krankenhäuser und so weiter ganz viel von Christen entwickelt worden sind, gegründet worden sind. Viele von den Konzepten sind ursprünglich christlich. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir als Gemeinde tendieren dazu, das dann gerne an die Profis abzuschieben.
Genau.
Also, denn ich muss sagen, wenn ich die Kältebus-Werbung sehe, dann bin ich total dankbar, dass das jemand macht. Und vor allen Dingen nicht ich.
Ja, genau. Genau, und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine der Entwicklungen, die es oft so schwierig macht. Und zum Beispiel die evangelische Kirche hat das jetzt auch nochmal wahrgenommen. Ja? In dem Moment, wo sie Diakonie von der Ortsgemeinde getrennt hat, genau ging das verloren. Es gab früher in der evangelischen Kirche die Schwester, die Gemeindeschwester, die die Armen besucht hat, die die Kranken besucht hat, die für die Familien da waren, die in Not waren. Das gibt's halt nicht mehr. Ja? Man hat das ausgelagert an die Profis. Und das eines der großen Probleme dieser christlichen Organisationen ist tatsächlich, dass dort nicht überall Christen arbeiten.
Ja.
Und damit auch ihr christliches Profil nicht immer sichtbar wird. An vielen Stellen schon, aber nicht immer. Ja, und ich glaube, das macht es oft schwierig.
Ich habe auch das Gefühl, wir in Deutschland, ich meine, wir leben auf einem unfassbar hohen Niveau wirtschaftlich und wie es uns geht im Ganzen, also weltgeschichtlich gesehen. Das ist ja so.
Wir sind eines der reichsten Länder der Welt.
Ja,
ja.
Und auch jemals, also so gut wie es uns jetzt ging, ging es uns noch nie.
Ja.
Ne? Und es führt, habe ich aber das Gefühl auch dazu, wir sind als Gemeinden relativ reich, was zur Folge hat, dass wir die wirklich Armen tauchen, also zumindest selten auf.
Mhm.
Also wir haben es jetzt ein bisschen, wir hatten es jetzt durch die Flüchtlingswelle und so weiter und auch, also erstmal aus Syrien und so weiter und jetzt dann die Ukraine, da hatten wir es mal gehabt sozusagen, aber ansonsten, es ist ja kein ernstes Thema in Gemeinden.
Genau, also auch das sagen oder zeigen ganz viele Kirchenuntersuchungen, ne, dass fast durch die Bank die Kirchen sich so im mittleren, also in der mittleren sozialen Schicht tummeln, ja, also die Kirchenmitglieder, egal ob es evangelisch, katholisch oder freikirchlich sind, sind eher mittlere soziale Schicht, ein bisschen besser situiert, ne? Nicht gerade die niedrigsten Einkommensschichten, nicht die Arbeiter, nicht die Menschen, die von Sozialhilfe leben, nicht die Leute, die keine akademische Karriere hinter sich haben, sondern vielleicht auch, ne, also viele Brüche in der Geschichte haben. Und das ist tatsächlich die Realität der Kirche in Deutschland und auch in Berlin, ja.
Was, aber sind wir unattraktiv?
Nee, ich glaube, wir sind nicht unattraktiv. Und wir sehen ja auch, dass Menschen zum Glauben kommen. Mhm. Ja? Also es gab mal so einen Artikel vom Tagesspiegel, eine ganze Seite, wo so Geschichten von Obdachlosen beschrieben wurden. Und da waren lauter Obdachlose, der Redakteur oder der Journalist hatte sich gewundert, warum so viele Obdachlose von Jesus erzählen und von ihrem Glauben erzählen. Ja. Und er hat die dann mal interviewt und ihre Geschichten aufgeschrieben. Und es ist tatsächlich so, dass ganz viele an Jesus glauben, ja. Aber die finden halt nicht den Weg in diese ganz klassischen Kirchen, weil oft dieser Gap zu groß ist, ja. Und das können wir gleich gerne noch mal ein bisschen vertiefen. Aber wir sehen schon, dass Menschen zum Glauben kommen, ja. Wir sehen, dass die Stadtmission hat zum Beispiel, wenn sie ihre Notübernachtung haben, nennen sie das so ein bisschen ihre Obdachlosenkirche. Mhm. Also die starten immer mit einer Andacht, die starten mit Gebet. Menschen wollen das, ja, und bezeichnen sich als Christen und wollen da auch geistliche Gemeinschaft leben, ja. Wir haben Gemeinden auch in der Stadt, wo die Armen auch zusammenkommen, ja. Viele in den Migrantenkirchen, Migrationskirchen, da kommen die Menschen hin, die auch in Not sind. Aber die kommen nicht unbedingt in den Berliner Dom, vielleicht da schon nochmal. Aber genau, aber die kommen nicht in die klassischen Wohlstandsgemeinden oder die, ja, Durchschnittsgemeinden, die wir haben.
Aber es ist, ich finde das, also ich muss gestehen, so, da bin ich, glaube ich, so ein typisches Gemeindeglied. Ich mache mir sowas keine Gedanken. So. Ja? Und auf der einen Seite, ich weiß, wie ich reagieren würde, wenn jetzt ein Obdachloser in unserem Gottesdienst auftauchen würde. Und ich weiß, dass das, wie ich innerlich reagiere und wie ich hoffentlich äußerlich reagiere, nicht das Gleiche ist. Denn ich weiß, dass ich bei mir wahrscheinlich innerlich erstmal so ein bisschen das zusammenzieht. Und ich hoffe dann, dass ich die Größe habe, anders zu reagieren. Ich würde sagen, so richtig Platz für solche Menschen haben wir gar nicht. Also,
habt ihr denn bei euch in der Gemeinde solche Menschen, die ab und zu mal auftauchen?
Ich glaube, ja, manchmal schon. Aber es ist jetzt, aber das ist dann, deswegen frage ich, wenn wir von Attraktivität reden, ist ja die Attraktivität des Glaubens auf der einen Seite, ist Jesus attraktiv für die? Und das denke ich auf jeden Fall. Aber ist so eine Mittelschichtgemeinde attraktiv für die? Das ist, und da würde ich halt mein großes Fragezeichen ranschreiben.
Und hast du dir selber mal überlegt, woran das liegt? Also woran würdest du das festmachen?
Ich würde das daran festmachen, also ich weiß, man neigt dazu, gesellschaftliche Gruppen zu überrepräsentieren, also vor allem kleine, aber die Menge an Obdachlosen, die ich sehe in meinem Alltag, ist deutlich anders als die Menge der Obdachlosen, die ich in den Gemeinden sehe. Also daran würde ich es schon mal festmachen, zu sagen, jetzt ist natürlich die große Frage, würde ich jeden Obdachlosen erkennen? Das ist so, wenn er auf der Straße sitzt und bettelt, dann gucke ich mir selten an, wie ist der angezogen und so weiter, sondern ich sehe, da sitzt jemand und der bettelt und dann ziehe ich meine Schlüsse. So. Mittlerweile weiß ich, dass die ja mitunter auch falsch sein können. Der kann ja durchaus, muss ja gar nicht schlecht situiert sein, sondern dass einfach das Betteln die beste Einnahmequelle. Aber deshalb, ich weiß nicht, ob ich sie erkennen würde immer, aber Ich habe für mich mal irgendwann festgestellt, wir waren mal als Jugend vor vielen, 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 vielen Jahren, als ich noch klein war, auf Einsätzen und da gibt es ein Foto von meinem noch nicht Schwager zu dem Zeitpunkt mittlerweile, durfte er meine Schwester heiraten, wie er auf der Bank sitzt und sich mit einem Obdachlosen unterhält in einem sehr tiefen persönlichen Gespräch. Und ich finde dieses Foto super und ich habe die Situation auch live miterlebt und fand es total beeindruckend, weil ich weiß, ich kann das nicht. Mhm. So, und jetzt aber sozusagen beim drüber nachdenken, merke, mich nervt es aber, dass das die Grundhaltung zu sein scheint. Mhm. Also, und.
Ja, also ich denke, ne, es gibt da ja so ein paar auch sehr konkrete Sachen, die einen stören können. Ja, also wenn jemand ankommt, der sehr doll riecht, finde ich das auch unglaublich unangenehm. Mhm. Ja, und ich finde, ehrlich gesagt, an manchen Stellen merke ich so, ich weiß, dass die Menschen, ne, die sind oft krank, auch viele sind psychisch krank, die bei uns an den Rändern der Gesellschaft sich tummeln, kriegen das nicht hin. Aber es ist auch eine gewisse Respektlosigkeit den anderen gegenüber, ja, wenn so eine Person sehr wirklich stinkt, ja. Und ich denke, dass wir auch sowas sagen dürfen, ja. Weil es tatsächlich viele, also mir wird schlecht. Es ist einfach so. Ich kann das ganz schwer unterdrücken. Ja. Ich habe da inzwischen meine Methoden, wie ich das vermittle oder was ich sage. Ich bin halt in einer Gemeinde, wo tatsächlich Obdachlose jeden zweiten Sonntag kommen, Obdachlose mal vorbei und fragen nach was zu essen oder zu trinken. Und das ist okay, das geben wir gerne. Mhm. Aber manche sage ich auch, ich gebe es dir draußen. Ja. weil dann einfach alle anderen drunter leiden. Ja. Und ich glaube, das ist ein ehrliches Miteinander umgehen. Aber ja, ich denke, wir sind das nicht so gewohnt oft, ja, und wir haben vielleicht Sachen in unserem Kopf, die uns das schwer machen, die uns vielleicht selber einschränken, die uns, ne, selbst irgendwie auch behindern, dass wir nicht natürlich mehr reagieren oder nicht mehr offen reagieren, ja.
Und es ist ja auch bequem.
Ja, klar, ja, natürlich, aber ich glaube, das ist etwas, das macht uns Menschen einfach ganz schnell in Gemeinde aus, ne, wir lieben es doch am liebsten mit den Menschen, die so ticken wie wir.
Ja, ja? Das sowieso.
Also genau. Grundsätzlich, ne, grundsätzlich vermeiden wir die Menschen, die so ganz anders sind. Ja, ja? Weil das ist einfach anstrengend. Ja. Ja? Und wenn ich einfach einen schönen Sonntag erleben will und, ne, auftanken will, dann ist doch logisch, dass ich, ne, mich an die Leute halte, die ich kenne, die ich mag, ne, denen guten Tag sage, mit denen Zeit verbringe. Und das betrifft so viele andere, dass die dann durch das Raster fallen, weil die sind nicht einfach, die sind nicht unkompliziert, die sind total anders als ich. Und ich glaube, das ist eine hohe Leistung, zu sagen, und gerade, und ich mache das bewusst und ich gehe diesen Schritt und ich verzichte auf meinen Komfort, ich verzichte auf, ja, auf das, was mir natürlich eigentlich leicht fallen würde, was mir vielleicht auch gut tun würde, und ich lasse mich da auf Menschen ein, die einfach anders sind, ja. Aber ich glaube, ich muss das sehr bewusst machen und ich glaube, das tut Gemeinden grundsätzlich gut, wenn sie das ein bisschen üben. Wenn sie einfach üben und sagen, einer am Sonntag, mit einem am Sonntag sprichst du, der ganz anders ist als du, der nicht zu deinem Freundeskreis gehört, der nicht auf deiner Top-10-Liste steht netten Menschen, sondern der für dich eine kleine Herausforderung ist.
Ich muss ja auch gestehen, ich meine, wir haben vorhin das Beispiel genommen von der frühen Kirche, die sich sehr gekümmert hat und dafür auch, also ja sogar vom Kaiser erwähnt wird und der dann kritisiert. Auf der anderen Seite haben wir ja jetzt im Bibelprojekt die Korinther-Passage, wo Paulus im Grunde genommen die ermahnen muss und sagen muss, Leute, ihr seid aus unterschiedlichen sozialen Schichten, ihr könnt nicht versuchen, Gemeinde zu feiern und nur in eurer Schicht zu bleiben. Ne? Also das ist,
genau. Und das war die Herausforderung in Korinth. Ne? Mhm. Das ist halt Ich meine, Korinth war Großstadtgemeinde, ja, das war keine die nette Landgemeinde, wo irgendwie alle so sind wie man selber, sondern es ist Großstadtgemeinde mit, ne, als Seestadt, da tummelte sich, ne, die halbe Welt auf.
Ja.
Und tatsächlich, Großstadt hat immer unglaublich viele Herausforderungen. Menschen kommen in die Großstadt, um, ne, um ihr Glück zu finden. Mhm. Und viele scheitern, ja. Mhm. Also kriegen es dann doch nicht auf die Reihe und fallen dann durchs Raster. Und das war damals schon so und das ist heute noch genauso. Mhm. Das Schöne ist ja an der Korinther, an dem Korinther-Gemeinde, ja, dass sie das geschafft haben, alle in einer Gemeinde zusammen zu sein, ja. Die Reichen, die wahrscheinlich so viel reicher sind, als wir uns das vorstellen können,
genau,
ja.
Genau.
Und die Armen, die den ganzen Tag geackert haben als Sklaven oder als Leibeigene letztendlich und noch nicht mal ordentlich zu essen bekommen haben, obwohl sie körperlich, ne, schwer gearbeitet haben.
Ja.
Und die dann einfach hungrig abends gekommen sind. Und ich denke, das waren echt krasse Unterschiede.
Ja.
Die haben wir, die können wir auch in Berlin haben,
ja,
aber in den Gemeinden haben wir sie dann oft doch nicht.
Mhm. Ja. Wir haben ja auch, jetzt muss man ja sagen, wir haben ja den Luxus, wir sind ja, also gemeinsam für Berlin, ich habe auf die Seite geguckt, habe mir die Zahl wieder nicht gemerkt, aber ich fand sie unglaublich groß, wie viele Gemeinden ihr sozusagen schon.
Wir haben ungefähr 750 Gemeinden in Berlin. Ja,
das finde ich eine.
Die Zahl ist noch nicht ganz fertig. Also wir sind noch am Recherchieren mit unserer Gottesdienst- und Gemeindestudie.
Also ich finde die Größenordnung schon mal. Also wenn ich geschätzt hätte, ich hätte mich um ein viele, viele verschätzt.
Und das ist doch super.
Also einen sehr großen Faktor verschätzt, würde ich mal sagen.
Ja.
750 Gemeinden.
Genau.
Aber das heißt, das hat auch zur Folge, ich kann mir die aussuchen, die so ist wie ich.
Mhm. Und das passiert ja auch.
Ja.
Ne? Also Menschen gehen in die Gemeinden, wo sie ihresgleichen finden. Ja.
Ja.
Wo sie, ne, die Familien gehen in eine Gemeinde, wo sie ein gutes Kinderprogramm finden.
Ja, gut.
Ne? Ist legitim, hat seine Berechtigung, genau. Ne? Die Singles gehen in eine Gemeinde, wo sie gesehen werden. Ja. So Young Professionals wollen, ne, mit anderen coolen Typen abhängen. Genau. Also, ne, Künstler sind vielleicht doch lieber in, ne, Gemeinden, wo das eine Rolle spielt. Ja,
ja?
Und ich glaube, das hat seine Berechtigung auch. Und trotzdem, glaube ich, berauben wir uns etwas von diesem Verständnis, das Reich Gottes und dass die Kirche Gottes, die Gemeinde Gottes, die Familie Gottes halt wirklich ganz vielfältig ist und dass wir alle miteinander, auch gerade in unserer Unterschiedlichkeit, erst wirklich Gott repräsentieren oder Jesus repräsentieren als der eine Leib. Ja,
ja, wo ich finde ja, so Subkulturgemeinden grundsätzlich auch begrüßenswert, weil du kannst die Subkultur am besten erreichen, wenn du in der Subkultur bist.
Mhm.
Und oder wenn wir von so Nachbarschaftsgemeinden im Grunde genommen, wo wir sagen, also wir versuchen das bei uns hier in Lichterfelde ein bisschen, dass wir für die Umgebung eine Gemeinde sind.
Mhm.
Und dann ist natürlich wichtig, dass wir die Umgebung auch repräsentieren. Wenn wir komplett anders wären als die Umgebung, wären wir keine attraktive Gemeinde für die Leute hier. Und also aber ja, es führt halt leider dazu, dass wir dieses große Ganze ein bisschen aus dem Blick verlieren.
Mhm.
Ja? Dass wir diese vielen Facetten, die es gibt, aus dem Blick verlieren. Ich weiß nicht, also das ist jetzt da merkt man jetzt meine naive, unwissende Art. Berlin ist ja nicht Berlin. Berlin ist ja ein Haufen unterschiedlicher Stadtteile und unterschiedlicher Zentren und so weiter und so fort. Die Armut ist ja mit Sicherheit auch nicht gleich verteilt.
Überhaupt nicht.
Also Südwesten ist eher nicht so arm, würde ich mal vermuten.
Genau. Also im Moment ist so, ne, es gab gerade eine neue Statistik, ne, wo leben die Armen und wo leben die Reichen. Die Reichsten wohnen tatsächlich in Friedrichshain inzwischen.
Okay, spannend.
hat Zehlendorf abgelöst.
Wow.
Genau, da gibt es einfach viele Neubaugebiete, wo wirklich Leute hingezogen sind mit viel Geld, mit einem hohen Einkommen.
Mhm.
Und die Armut wird verdrängt an die Stadtränder.
Mhm.
Tatsächlich, ne? Gentrifizierung macht sich da sichtbar. Wir haben tatsächlich mehr und mehr Arme jetzt in Spandau oder auch in Marzahn-Hellersdorf.
Mhm.
Also die Ränder, ne, kriegen die Armen, die aus der Mitte, aus Friedrichshain, aus Kreuzberg verdrängt werden.
Mhm.
Aber immer noch ist zum Beispiel Neukölln der ärmste Bezirk.
Okay.
Ja? Und,
aber Neukölln ist ja auch nicht Neukölln. Also ich meine, Südneukölln, Udo genau. und so weiter ist ja.
Genau, also Neukölln ist im Norden, ne, war es bisher immer so, die ärmeren Leute, auch da ist Gentrifizierung, nimmt immer mehr mhm. zu. Das heißt, auch immer mehr Menschen mit Geld ziehen dorthin. Mhm. Aber wir haben die großen Hochhaussiedlungen auch im Süden,
ja, stimmt.
Wo wirklich viele Leute wohnen, die wenig Einkommen mhm. und wenig Geld haben. Ja.
Mhm. Aber das heißt aber auch, die Herausforderungen verschieben sich, oder? Also ich kann mich erinnern an Zeiten, da war eine Spandauer Gemeinde, konnte eine gut situierte Gemeinde sein. Und wenn da jetzt sozusagen immer mehr von der Armut der Innenstadt hingedrückt wird.
Genau. Und tatsächlich ist das also für Gemeindebau und für Gemeindeentwicklung ein Riesenthema. Also eine Gemeinde, die auch in einem Stadtteil ist, der eher arm ist, ja, wenn sie stadtteilorientiert sind, und das ist zum Beispiel für, ne, für arme Bevölkerung ist das ein großer, wichtiger Ansatz, um diese Menschen zu erreichen, weil die fahren nicht durch die halbe Stadt.
Ja, also klar.
Die Armen sind weniger mobil als die Reichen. Das ist so.
Ja.
Genau. Und wenn du also in einem Stadtteil bist, der eher von armen Menschen bevölkert ist, ist Gemeindebau um ein Mehrfaches schwieriger, weil du nicht so schnell Menschen in der Gemeinde haben wirst, die genug Geld mitbringen, um ne, dann auch eine Pastorin oder einen Pastor zu finanzieren oder auch Räume zu finanzieren. Also das ist ein echtes Problem. Und ich glaube, da braucht es perspektivisch und strategisch, um wirklich diese Stadt zu erreichen, ein echtes Miteinander von Gemeinden. Also auch eine Solidarität von ne, Reicheren mit eher Ärmeren.
Ich kann mir auch vorstellen, dass eine Gemeinde in einer ärmeren Gegend im Grunde genommen auch mehr Ressourcen braucht als eine. Also das ist, wie gesagt, jetzt wieder so ein bisschen von außen, aber wenn man sowas machen möchte wie in irgendeiner Weise Obdachlosenarbeit macht oder mit irgendeine Kleiderkammer oder sowas. Du brauchst ja Leute, du brauchst.
Also ich würde jetzt zum Beispiel da das Thema mal Obdachlosenarbeit ausschließen.
Okay.
Ja, weil das ist so ein spezifischer Dienst an einer besonderen Personengruppe, wo ich denke, das sollte überregional laufen, so wie, ne, dass die Stadtmission das sozusagen als Dienstleistung gern mit den Christen und Christinnen aus den verschiedenen Gemeinden anbietet. Aber sagen wir jetzt einfach mal, da soll eine Gemeinde in Marzahn-Hellersdorf entstehen, ja? Ich glaube nicht, dass die unbedingt mehr Ressourcen brauchen, ja? Ich glaube, sie brauchen, die brauchen Ressourcen natürlich für Personal und für Räume. Aber vielleicht findet man da einfach Möglichkeiten zu sagen, ne, Räume dürfen genutzt werden von bestehenden Kirchen. Die gibt es ja auch dort, nicht so viele, aber sie gibt es dort auch zu wenig Geld, für wenig Geld. Ja, ich denke, das ist zum Beispiel, wenn es um Ressourcenverteilung geht, oft eines der Schmerzfaktoren, ja. Wir haben in Berlin vielleicht so 7 rumänische Gemeinden, wo viele, viele aus sehr prekären, schwierigen Verhältnissen kommen. Also die wenigsten haben ein großes, ein dickes Einkommen, sondern arbeiten auf dem Bau oder sind auch wirklich oft in schwierigen Lebensverhältnissen. Und natürlich können die nicht so viel Geld zusammenlegen, aber ich habe von einer Gemeinde gehört, die mussten 2.000 € im Monat allein für den Raum zahlen.
Ja.
Und wo ich einfach denke, das ist einfach, also ich finde das total unsolidarisch. Ja? Ist super unsolidarisch mit den Ärmeren dieser Stadt. Und ich finde, darüber können wir auch nachdenken als Gemeinden.
Mhm. Aber das finde ich einen spannenden Punkt und da können wir auch noch mal ein bisschen weiter drauf eingehen, ist, dass wir als Leib Christi, also dass es da so ein bisschen so eine Entkopplung gibt. Also im Korinth gab es halt die Gemeinde und die war dafür zuständig. Und, und mittlerweile sind wir 750 Gemeinden in Berlin an den unterschiedlichsten Standorten mit den unterschiedlichsten Ausrichtungen und so weiter. Und es ist einfach notwendig, dass wir uns als Gemeinschaft verstehen und auch als Gemeinschaft agieren.
Genau, also ja. Ich glaube tatsächlich, und das sind für mich so die zwei Ebenen. Ne? Das eine ist tatsächlich, dass wir uns als Gemeinschaft in der Stadt verstehen, dass wir wahrnehmen, es gibt Arme auch in der Stadt, ja, und die haben auch, ich sag mal ganz platt, die haben auch ein Recht, dass sie Jesus kennenlernen dürfen. Ja. Die haben auch ein Recht, dass sie Gemeinde leben dürfen. Ja. Und ja, wir dürfen sie begleiten und unterstützen. Das machen wir als Gemeinsam für Berlin auch oft, ja. Und gerne, ja, wir sind einfach da. Wir können denen nicht kein Geld geben, aber wir können sie zumindest unterstützen in vielen anderen Sachen. Und ich glaube, ja, da braucht es ein Bewusstsein dafür. Ja, wir haben, wo meine Gemeinde ist, in der St. Lukas-Kirche am Andelter Bahnhof, da haben wir, wir teilen uns die Kirche mit 4 Gemeinden. Okay. Ja, wir haben also am Sonntag 4 Gottesdienste bei uns. Und? 2 davon sind eher aus der ärmeren, also auch unsere Gemeinde ist jetzt nicht so reich, aber 2 kommen wirklich aus sehr prekären Hintergründen. Das eine ist die eritreische Gemeinde, die fast ausschließlich aus geflüchteten Menschen besteht. Und das andere ist die türkische Gemeinde, die bulgarisch, türkisch ist, also so eine kleine Mischgemeinde, aber wo ein Teil ihrer Leute Obdachlose sind und ein Teil sind alleinerziehende Frauen. Und die haben beide kaum Geld. Und wir haben jetzt auch nochmal mit Untervermietung, mit Kooperation so Sachen entwickelt, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen, ne, also wir haben natürlich ehrliche Kosten, ne, auch als Gemeinde. Wir müssen eine ganze Menge zahlen auch für die Räume, aber trotzdem gibt es da moderate Mieten. Für die. Und wir suchen da auch immer noch nach Lösungen, wie es funktionieren kann, dass wir da im Gespräch sind und da ehrlich auch miteinander sind. Und uns ist wichtig, ist, dass wir uns da auch gegenseitig stützen und unterstützen und begleiten und austauschen. Und ich glaube, das ist ein Modell, was wir leben können, ja, vor Ort, aber dann vielleicht auch im Blick auf die ganze Stadt, ja, dass wir als Gemeinden schauen, wer hat welche Ressource und wer braucht welche Ressource und wo können wir uns gegenseitig unterstützen.
Ressourcen ist ja auch ein guter Punkt. Wenn man an Arm und Reich denkt, man relativ schnell an Geld, aber es ist ja gar nicht. Also ich meine, ich kann auch, gibt es ja auch dieses, dass man, also wenn man eine Familie und geliebte Personen hat, dass man reich ist und so weiter. Also, aber wenn wir jetzt schon, wir gucken ja relativ stark jetzt gerade auf Ressourcen grundsätzlich und nicht nur unbedingt auf Geld, sondern auch was habe ich, was kann ich, jetzt, du hast jetzt 2 Gemeinden angesprochen, die vermutlich keine deutschen Gottesdienste anbieten und da ja auch einfach die Landessprache sprechen zu können, ist ja auch schon eine Ressource, sage ich mal. Also es fängt ja relativ klein an. Und ich finde es, wie gesagt, gut situierter Südwest-Berliner einigermaßen gut situierter, einen ganz spannenden Blick zu sehen, wo stehen wir als Gemeinde, als Leib Christi in Berlin jetzt mal speziell Deutschland kann man sich dann könnte man sich nochmal angucken, aber jetzt erstmal in Berlin und zu sagen, okay, wo sind die Ressourcen und wo werden die Ressourcen gebraucht und dann zu gucken, okay, wie verteilen wir das? Wir haben ja auch, wenn wir jetzt Gründerbrief, wo wir ja lesungsmäßig herkommen, haben wir ja auch die Sammlung, wo Paulus dann irgendwann sagt, komm, den Leuten in Jerusalem geht's nicht gut, so pack mal zusammen und sammelt mal für die. Und Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir als Gemeinden häufig so eine, nicht jetzt wir gegen den Rest der Welt, aber doch schon so eine, wir sind eine Einheit, wenn sich eine Kooperation mit einer anderen Gemeinde anbietet, dann ist das nett, aber ja.
Ja, und ich glaube, da ist es auch nochmal wichtig, ich meine, ich bin jetzt auch nicht so der Freund, dass man immer denkt, man muss ganz viel Geld irgendwo reingeben, ja, weil ehrlich gesagt, Geld macht auch viel kaputt.
Ja.
Das wissen wir aus der Entwicklungshilfe. Ja, wenn da irgendwie zu viel Geld fließt, zerstört es ganz viel auch an Eigeninitiative. Ja. Und letztendlich glaube ich, unser Ziel oder unser Wunsch ist ja, dass die Menschen gestärkt werden. Ja, dass die Gemeinden gestärkt werden, dass sie eigenverantwortlich leben können und dass sie einen Raum haben, wo sie ihren Möglichkeiten entsprechend dann auch Gemeinde leben können. Und vielleicht ist es auch manchmal einfach, dass man guckt, ne, wie wie kann die Unterstützung auch aussehen, unabhängig von Geld.
Ja.
Also, ja. Und da ist es ganz oft Wissen, ja, dass ich weiß, wo gibt es welche Hilfe. Ja, also mit unseren Freunden aus der türkischen Gemeinde haben wir festgestellt, da ist ein Obdachloser, der kommt zu denen und zu uns.
Ja, okay.
und dann haben wir, ne, dann konnten wir sagen, hey, aber wenn es da um praktische und konkrete Sachen gibt, haben wir hier Adressen und wir wissen, da gibt es Hilfe. Und da ist er dann auch hin. Und ne, das war dann so, wir konnten sozusagen den nächsten Schritt für diesen Mann in die Wege leiten, in Begleitung mit der türkischen Gemeinde. Und wir haben da an einem Strang gezogen. Mhm. Ja. Und dann ist er halt da wirklich auch betreut worden und konnte jetzt wieder auf die Beine kommen. Ja. Mhm. Und das sind halt so die Sachen, wo ich glaube, das sind manchmal so einfach nur, wo gibt es denn die Ressourcen? Mhm. Ja. Und dafür, glaube ich, braucht es eine Idee von Partnerschaft, ja. Also wir haben bei uns den Niri und der begleitet solche Gemeinden, weil genau das kann er dann auch oft gewährleisten und darauf hinweisen. Das heißt, es muss nicht unbedingt eine andere Ortsgemeinde sein, aber als Netzwerk, wenn wir da funktionieren, dann können wir gemeinsam für Berlin unterstützen, auch dass sie Niri wieder freisetzt, um das zu machen. Und aber vielleicht ist es auch etwas, wo man sagt, hey, wir überlegen tatsächlich eine echte Partnerschaft mit einer Gemeinde, die eher so eine Flüchtlingsgemeinde ist. Ja, wir haben ukrainische Gemeinden in der Stadt, wir haben die eritreische Gemeinden in der Stadt, ja, oder iranische Gemeinden, die die oft tatsächlich noch ganz schön am Rotieren sind, ja, wie sie über die Runden kommen. Und vielleicht ist es da auch angesagt zu sagen, hey, wir übernehmen als Partnergemeinde und wir sind nicht von oben herab und sagen euch, wie ihr es zu machen habt, sondern wir sind einfach da, wenn ihr Unterstützung braucht.
Ich glaube, das ist mir auch eingefallen, ein Teil der Unterstützung ist ja auch Probleme, also Lösungen für Probleme, die schon mal jemand anders gelöst hat. Also ich meine, es ist ja wie heißt das bei Prediger, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also die Probleme, die unterschiedliche Gemeinden haben, werden in den allermeisten Fällen in irgendeiner einen oder anderen Form schon mal von anderen Gemeinden zumindest in Angriff genommen worden sein. Und auch da allein schon zu sagen, okay, wer weiß denn was dazu? Aber ich finde, das hat auch viel mit Mut zu tun, viel mit auch Demut zu tun, zu sagen, okay, ich frage und gleichzeitig auch, also das sozusagen auf der fragenden Seite, auf der Seite der Not im Grunde genommen. Aber ehrlich gesagt auch, ich sehe die Gefahr, dass Gemeinden, denen es finanziell besser geht oder die aus einem besseren Stadtteil kommen oder so ein bisschen gönnerisch kommen. Also so im Grunde genommen das, was die westliche Welt in der Entwicklungshilfe durchaus auch falsch gemacht hat, dass sich das da im Kleinen wiederholt. Und auch da braucht es ja Demut zu sagen, nee, nur weil wir besser dastehen, heißt das nicht, dass wir besser sind. Und nur weil wir eine Lösung für das Problem gefunden haben, heißt das nicht, dass das eure Lösung für das Problem ist. Ja.
Und ich glaube, da läuft immer alles über Beziehungen. Ne? Also letztendlich, und ich glaube, darum ist es gut, wenn wir das für die Stadt hier denken. Ja, hier können wir Beziehungen herstellen. Und wenn eine Beziehung auf Augenhöhe geschieht, ja, wenn eine Beziehung wirklich echt ist, wenn ich wirklich hinhöre, wenn ich auch mal nachfrage, wenn wir da im Gespräch sind, und wenn ich vielleicht auch selber noch mal lerne und höre, ey, wie macht ihr denn das eigentlich? Vielleicht kann ich sogar was von euch lernen, ja, wie ihr mit den Armen umgeht.
Ja, ja.
Ich glaube, dann haben wir eine Chance, dass es halt nicht von oben herab geschieht.
Du hast ja auch schon angebracht, wir repräsentieren nur in der Gemeinschaft den Leib Christi. Also wir sind eben, wir in unserer Gemeinde, in all unserer Vielfältigkeit in Anführungsstrichen, sind bei weitem nicht der gesamte Leib Christi und repräsentieren ihn auch nicht in Fülle.
Ja.
Ne? Und ich brauche den Armen und ich brauche den Ausländer. Also das ist ja schon auch bei Mose im Gesetz, dass das so, achte auf den Armen, achte auf den Ausländer und so weiter. Ne? Wir brauchen die auch, um Christus zu repräsentieren.
Ganz genau, ja. Ne? Ja, Christus ist nicht weiß, männlich, über 50, genau. Ne? Christus ist tatsächlich, ne? Er ist, ja. Also Leib Christi, ja, der ist interkulturell, er ist über die ganze Welt verstreut, ja, er ist nicht nur hier vor Ort, sondern er ist weltweit.
Ja.
Er ist aber auch in der Vergangenheit und in der Zukunft, er ist sozusagen über die Zeiten hinweg, ja.
Ja.
Und er ist, ja, arm und reich, er hat, er ist verschiedene Bildungsschichten und sozialen Schichtungen und genau diese ganze Vielfalt, die ist erst dann ist der Leib Christi vollständig, wenn wir da wirklich uns alle wahrnehmen und sehen. Und ne, wir werden das nicht immer alles unter einen Hut bekommen und ich glaube, das brauchen wir auch nicht. Ja. Wir dürfen ganz parallel nebeneinander her auch existieren. Aber ich glaube, wir brauchen eine Wahrnehmung von, wir gehören zusammen und wir sind gemeinsam der Leib Christi.
Dafür braucht es ja Mut und auch Neugierde zu sagen, ich lasse mich auch auf das andere ein und, und bin neugierig und möchte auch wissen, wie macht ihr das? Ich weiß, ich kann mal irgendwann, ich weiß gar nicht, vermutlich ist die Geschichte so oft erzählt worden, dass sie so gar nicht mehr richtig ist, aber dass Missionare nach Afrika gegangen sind und da Gemeinden gegründet haben und dann halt typische europäische Gemeinden gegründet haben. Und dann haben sie die Gemeinden in Ruhe gelassen, sind ein paar Jahre später wiedergekommen und haben dann festgestellt, dass sie plötzlich den Gottesdienst nicht mehr am Sonntagvormittag haben, sondern die haben den in den Abend verlegt und haben lauter Änderungen gemacht und die Missionare haben alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und die dann gesagt haben, naja, aber Sonntagvormittag ist für uns witterungsmäßig total blöd, weil dann geht es in die heißen Stunden, wir fangen spät an und dann geht es in die kühle Nacht und da können wir viel länger Gott feiern und viel länger hören, das Wort, ne, also so, und genau, dieses zu sagen, okay, wer seid ihr, warum macht ihr, was ihr tut, warum macht ihr es anders als wir?
Ja. Genau, also zum Beispiel, ne, die ärmeren Gemeinden bei uns im Haus, für die ist immer klar, wir essen miteinander. Immer.
Ja.
Gottesdienst und Essen gehört zusammen.
Ja, ist auch und ich nicht mein, unbiblisch, würde
genau,
ich mal
und damit
sagen.
Sind wir auch wieder beim Korintherbrief.
Ja, ja, genau.
Ja, weil ich meine, ne, das war das Abendmahl, was dort gefeiert wurde, war halt auch miteinander Essen.
Ja.
Und tatsächlich ist das auch ein Ausdruck des Leibes, ne, dieser Leiblichkeit von Jesus, dass wir miteinander essen und auch Essen teilen und uns dessen bewusst sind, ne, da wird es welche geben, die haben vielleicht ganz viel und es wird welche geben, die haben nicht viel und die können vielleicht gar nicht viel mitbringen. Ja? Und ich glaube, auch da ist es dann wieder an Gemeinde, zum Beispiel sensibel damit umzugehen. Ja? Also nicht, ich meine, ne, Paulus hat das im Korintherbrief ja richtig krass angemahnt, hat gesagt, ey, ihr Blödmänner, ihr bringt euer Essen mit, ihr esst euer Essen und dann kommt der arme Bruder vom Feld und für den ist erstens nichts mehr übrig und ihr seid voll und dick und so, geht gar nicht.
Ja.
Aber was ich halt auch schwierig finde und ich glaube, das ist etwas, wo man wirklich lernen muss, so ganz sensibel mit dem Thema umzugehen, ist, wenn nur die einen immer etwas mitbringen, ja? Die anderen, weil sie vielleicht auch nichts haben, nichts mitbringen, weil das führt auch dazu, dass sie irgendwann nicht mehr kommen, weil sich Menschen schämen,
ja?
Wenn sie das Gefühl haben, ich kann hier gar nichts einbringen, dann schäme ich mich.
Ja.
Und die meisten, jetzt auch gerade was so das Thema Armut betrifft, gehen dann einfach, still und leise.
Ja,
die werden nicht auf die Pauke hauen, ja, die werden sich nicht laut beschweren in der Mitgliederversammlung.
Ja.
Das sind nicht die Lauten.
Ich weiß nicht, ist das in anderen Ländern ein bisschen extremer? Also so eine Haltung, naja, der Segen Gottes zeigt sich halt auch in deinen Finanzen und im Grunde genommen, wenn es dir finanziell nicht gut geht, ist es eigentlich auch ein Zeichen davon, dass Gott nicht so sehr auf dir ruht.
Ja, das ist tatsächlich eine theologische Richtung, ne? Und eine starke Überzeugung. Aber die hat auch so seine Licht- und Schattenseiten, würde ich sagen. Ne? Auf der einen Seite, dass es halt auch eine große Hoffnung für die Menschen beinhaltet, dass sie sagen, hey, wir beten und wir sehen uns nach dem Segen Gottes und dann wird es uns auch besser gehen. Ja. Und ich glaube, das setzt tatsächlich auch Kräfte frei. ja, Hoffnungskräfte. Und wir alle wissen, ne, wenn Hoffnung aufkeimt, dann wird sich auch was ändern. Ja? Also von daher glaube ich, man kann das nicht ganz verteufeln, würde ich auch nicht. Aber es hat auch seine negativen Auswirkungen.
Ja, aber es kann halt auch dazu führen, dass ich mich nicht traue, was zu sagen. Weil ganz
genau.
Ich gehöre nicht zu den Gesegneten und deshalb...
Genau. Und ich schäme mich. Ja. Aber Scham ist einfach wirklich oft ein Kennzeichen von Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.
Ja.
Und ich denke, diesen mit Scham oder da sensibel mit umzugehen, wie funktioniert das? Wie reagieren Menschen, wenn sie sich schämen für ihr Schicksal, für ihre Situation, dafür, dass sie vielleicht arbeitslos sind? Als Alleinerziehende, die meisten oder viele alleinerziehende Frauen in Berlin bekommen halt Sozialhilfe, weil das Geld, was sie als Einkommen haben, oder auch nicht reicht, oder weil auch die Väter ihren Unterhalt nicht zahlen. Und sie schämen sich, weil sie halt immer irgendwie Zuschüsse beantragen müssen, wenn die Kinder auf Klassenfahrt gehen, wenn eine Gemeindefreizeit ansteht, wo Kinder irgendwie, wo dann die Teilnahme 150 Euro kostet, was ja okay ist für eine Woche, aber
sogar sehr wenig mittlerweile.
Was wahrscheinlich sehr wenig ist, genau, meine Kinder sind schon größer.
Ja.
Aber was dann eine alleinerziehende Mutter gar nicht aufbringen kann, weil vielleicht davor war schon irgendwie eine andere Veranstaltung und was gekauft werden muss. Also wo das Budget wirklich eng ist. Und wie gehen wir damit um? Ja, weil das sind die Menschen, die werden sich nicht laut zu Wort melden und sagen, ihr habt überhaupt nicht dabei gedacht bei der Planung an uns, die wir alleinerziehend sind, die wir wenig Geld haben. Die werden gehen, und ich glaube, das ist vielleicht mit ein Grund, warum wir sie auch in unseren Gemeinden dann nicht mehr haben.
Mhm. Mhm. Aber das finde ich ein spannendes Thema, weil wir sozusagen das Übergemeindliche ist eine Sache und das ist eine total wichtige Sache, aber das ist auch eine Sache, die ich als normales Gemeindemitglied nur sehr beschränkt leben kann. Ja, ich habe Freunde aus anderen Gemeinden und so weiter, aber die sind normalerweise dann auch, also jetzt bin ich bei mir in der Gemeinde kein normales Gemeindemitglied, aber wenn ich mit normalen, also ein normales Gemeindemitglied zu einem normalen Gemeindemitglied, das ist eine tolle Vernetzung, aber das ist nicht die großen Bedürfnisse der Stadt irgendwie lösen wird. Ne?
Darum wollte ich ganz gerne nochmal auf die Ortsgemeinde
Nee, da wollte ich jetzt auch gerade hin, weil ich denke,
das ist das, was tatsächlich, wo wir einen Unterschied leben können, und wo wir eine Sensibilität entwickeln können, ganz genau.
Genau, aber auch, weil du Scham angesprochen hast, und wir haben ja, so homogen unsere Gemeinden erscheinen mögen, sind sie ja trotzdem nicht. Also sie sind in einem vielleicht sehr engen Maße, aber ja trotzdem gibt es da Unterschiede zwischen den Ärmeren und den Reicheren in der Gemeinde und den mit vielen Kindern und den ohne Kindern und so weiter, Verheiratete und Geschiedene und Alleinerziehend und so weiter. Ne? Und da finde ich diesen Punkt der Scham so spannend, weil ich denke, das ist was wir dringend abbauen müssen eigentlich. Denn wenn ich weiß, mit wem ich zusammen Gott anbete, dann kann ich viel besser auf die Leute auch reagieren und habe auch ehrlich gesagt ein bisschen breiteren Blick und schaffe es, ein bisschen über meinen Tellerrand hinaus zu gucken und zu sagen, okay, es gibt Leute, denen geht es ganz anders und die haben andere Probleme als ich. Mhm. Die haben auch Probleme und das ist auch schwierig für die, aber die Probleme sind anders. Ne?
Genau. Und da geht es wieder darum, pflegen wir Beziehungen, auch mit Menschen, die anders sind als ich.
Mhm.
Ja, also lassen wir uns auf Begegnungen, auf Beziehungen ein mit Menschen, die anders sind als ich. Und ich denke, dass mit der Scham, das ist tatsächlich ein Problem, wo Gemeinde sich sehr bewusst Gedanken machen muss. Wie gehen wir damit um? Ja? Also, was weiß ich, wenn es Mittagessen gibt und das Essen kostet 4 Euro oder sowas, ist nicht viel Geld. Aber wenn du eine Familie mit 5 Leuten hast, ist es auch viel. Und die Ärmeren werden sagen, nee, dann können wir uns das nicht leisten. Das heißt, die ziehen sich dann aus der Gemeinschaft der anderen raus. Ja? Ja. Die werden nicht fragen. Ja?
Die nehmen nicht teil.
Die nehmen nicht teil, ganz genau. Und damit sind sie dann irgendwie immer am Rande. Ja.
Selbst wenn du sie fragst, würden sie wahrscheinlich nicht sagen, ganz ehrlich, das kostet mir zu viel.
Genau.
Sondern sie ganz würden sagen, genau. Ja, nein, es ging halt nicht. Oder wir haben.
Genau. Und das ist das mit der Scham. Mhm. Ja, die ist nicht sichtbar und die ist nicht öffentlich und die ist nicht hörbar. Mhm. Sondern da ist die Reaktion, ich ziehe mich zurück. Ja. Mhm. Und ich glaube, wir werden darum nicht alles kostenlos machen können. Das geht ja nicht. Ja. Mhm. Aber ich glaube, man braucht so Schlupflöcher finden, ja, wo Menschen, wo es Möglichkeiten gibt, ohne dass man einen langen Antrag schreiben muss, ja. Irgendwie eine Methode entwickelt, dass solche Menschen teilhaben können, ja. Also, und das nicht zu öffentlich. Also wenn das zu öffentlich ist, dann geht's auch nicht. Ich hatte einen Nachbarn, der war immer pleite, also so, ne, Mitte des Monats war noch zu viel Monat übrig für das Geld, was er noch hatte. Und da war es so, irgendwann habe ich gesagt, du kriegst jetzt hier nicht von uns Geld, ja, aber du kannst was machen, ja, und dann bekommst du Geld.
Ja.
Ne, das ist immer so eine kleine Grauzone.
Ja, klar.
Und ich glaube, da muss man gucken, dass man rechtlich da gut unterwegs ist. Aber ne, Menschen sind gerne hilfsbereit. Das heißt, wenn ich ihnen sage, hey, wenn du auf der Freizeit irgendwie einen kleinen Job übernimmst, dann können wir dir den Preis reduzieren. Mhm. Und das machen wir nicht, hängen wir nicht an die große Glocke, ja. Aber es braucht Menschen, die ihre Leute kennen und die wissen, die kommen nie zum Mittagessen, weil ihnen das zu viel Geld ist. Mhm. Lass uns doch überlegen, wie wir ihnen das, ne, wie sie einen Beitrag leisten können, der aber nicht Geld bedeutet, weil jeder hat Ressourcen und ich glaube, auch das ist wichtig, das wahrzunehmen. Auch die Armen können etwas einbringen und sie wollen etwas einbringen,
Das ist, finde ich, ja spannend. Es geht ja darum, durchaus Teil des Ganzen zu sein und nicht nur, nicht nur irgendwie mitgetragen zu werden, sondern Teil des Ganzen heißt auch mitzubauen. Ich finde es ja sowieso ohnehin spannend, dass Gott sich dazu entschieden hat, dass er seine Gemeinde mit uns bauen möchte. Aber das ist ja die Einladung an uns. Und ja, aber ich finde es trotzdem spannend. Es bleibt diese Herausforderung zu sagen, wir müssen einander kennen. Mhm. Wir müssen uns in der Gemeinde kennen. Und das ist nicht die Gemeindeleitung muss wissen um oder sowas. So, ich finde es auch, könnte ja sagen, ja, man kann das über die Spenden oder sowas, aber es stimmt natürlich auch nicht. Nur weil jemand viel Geld hat, heißt das nicht, dass er viel spendet und andersrum halt auch nicht.
Da würde ich gerne noch eine kurze Geschichte erzählen, weißt du? Ich hatte eine Freundin, die hat immer bei uns beim Lidl gebettelt. Mhm. Und wir kamen irgendwann ins Gespräch und dann haben wir uns besser kennengelernt und ist wirklich eine Freundschaft entstanden. Und dann hat sie erzählt und ich habe ihr gesagt, Mensch, warum stehst du denn hier in Neukölln? Ich wohne in Neukölln, hier sind lauter arme Leute. Und sagt sie, ja, ich habe das mal versucht in Zehlendorf, aber da hat mir niemand was gegeben. Hier in Neukölln geben mir die Leute mehr. Und ich habe gedacht, das ist echt interessant, das wahrzunehmen. Ja? Ja. Also arme Leute geben auch, aber halt ne, haben nicht immer Geld für die Sachen, wo sie alles bezahlen müssen, wie andere auch, genau.
Mhm. Ja, aber ich glaube, es hat auch ein bisschen, ich denke, die ärmeren Leute sind sich bewusster, dass es Not gibt.
Genau.
So, ja. Und ich kann mir durchaus den einen oder anderen in Zehlendorf vorstellen, als jemand, der da wohnt, in der nicht so guten Gegend, aber immerhin, der sich nicht bewusst ist, dass Leute finanziell Not haben können. Mhm. Wir sind doch ein Sozialstaat, da kann man und so weiter. Und dazu sagen, aber es gibt durchaus Lücken im Sozialstaat. Es gibt durchaus Leute, die nichts beantragen können und die,
Genau, ja. Und auch da, ne, es geht immer darum, um Beziehungen, ne? Also wen kennen wir, mit wem reden wir, wem begegnen wir? Und ich muss gestehen, das mag ich an meinem Job wirklich am liebsten, dass ich halt fast täglich mit anderen sozialen Schichtungen unterwegs bin. Also mal auch Leute treffe, die wirklich viel Geld haben und dann aber auch am nächsten Tag mit Leuten, die auf der Straße nächtigen, genauso im Gespräch bin. Mhm. Ja, und es sind beides Geschwister. Mhm.
Aber was kann eine Gemeinde tun, um da, also wir haben von Charme und wir haben von Beziehung geredet und meine Frage ist dann sozusagen, was für eine Kultur brauchen wir? Was ist so, gibt es so Stellschrauben, wo man sagen kann, okay, da können wir als Gemeinden dran arbeiten, um uns unseren Blick ein bisschen zu weiten und unser Herz auch, wo wir schon dabei sind.
Ja, ich finde es immer schwierig zu sagen, was kann Gemeinde tun? Ne? Gemeinde besteht aus lauter einzelnen Menschen. Und das ist eben nicht Gemeindeleitung, die Gemeinde ausmacht. Ne? Die können Richtlinien oder die große Vision vorgeben und sagen, hey, das ist uns wichtig, das ist der Plan für die nächsten Jahre oder sowas.
Gut, was können wir als Einzelne tun?
Dann? Genau, und dann ist es eher die Frage, was können wir als Einzelne tun? Und ich glaube, dieses habt aufeinander Acht. Hm. Ja, guckt, dass keiner irgendwie alleine da sitzt und alleine wieder geht nach dem Gottesdienst. Guckt, dass ihr Menschen ansprecht und dass ihr euch Zeit nehmt, mal nachzufragen, wie geht's dir denn eigentlich? Ja, was ist gerade dein Thema? Mhm. Was beschäftigt dich wirklich? Dass wir so runterkommen von so einer, ne, alles ist schön, Sonntagsstimmung hinein in das echte Leben. Und letztendlich glaube ich, und das sage ich auch ganz vielen Leuten, am besten kann das immer in Kleingruppen geschehen. Mhm. Ja, also ich empfehle das immer allen Leuten, geht in Kleingruppen. Weil erst da ist der Ort, wo man sich wirklich kennenlernt und wo man wirklich miteinander reden kann wo man echt voneinander hört, auch die konkreten Nöte des Alltags. Ja. Und ich glaube, alle, die sagen, oh, die Gemeinde kümmert sich nicht um mich, würde ich immer als erstes fragen, bist du in einer Kleingruppe? Ja. Und das ist eigentlich der Ort, wo man sich gut umeinander kümmern kann. Wir können uns nicht um alle kümmern. Aber wir können uns in der Kleingruppe untereinander kümmern. Und wenn wir da wissen von einer alleinerziehenden Mutter, die sagt, ach, jetzt kommt die Freizeit wieder und ich kann das nicht finanzieren, dann guckt doch, ob ihr das zusammenlegt als Kleingruppe, ob ihr da unterstützt, ob ihr sagt, hey du, wir finden eine Lösung, und wir finden die gemeinsam. Es muss nicht immer die Gemeindeleitung sein. Ich glaube, also das ist meine Idee von Gemeinde, dass wir eigentlich alle dafür verantwortlich sind, was wir tun und was vorangeht. Und ich bin ein großer Freund von dieser Priesterschaft der Heiligen, dass wirklich alle Verantwortung haben füreinander, aber auch die Armen, sie haben sie auch. Ja.
Aber das setzt ja auch voraus, wenn wir von Kleingruppen reden, dass, also wir müssen ja alle offen sein, also offen und neugierig. Also zum einen neugierig zu hören, wo stehen die anderen, mit denen ich hier sitze, und gleichzeitig auch offen zu sein mit den eigenen Herausforderungen. Weil ich kann nicht erwarten, dass die Leute, die Armen, in unsere Kleingruppen kommen und sich da jetzt öffnen und kein anderer sagt was über sich. Ne? Also das ist ein Geben und Nehmen. Und dann,
genau, ja. Ja, und ich meine, auch da ist es manchmal so, also soziologisch ist es ja oft so, dass sich Menschen aus einer unteren Schicht gerne ein bisschen nach oben orientieren, und sagen, hey, ich möchte eigentlich, dass es mir besser geht, darum gucke ich so ein bisschen, das ist so die nächste Stufe, der Menschen, mit denen ich mich umgebe, oder ich möchte gerne das für meine Kinder haben, dass sie da gute Vorbilder haben, dass man rauskommen kann, So, das ist einfach so eine grundsätzliche Tendenz, darum glaube ich, ist es gut, auch als Gemeinde da offen zu sein und zu sagen, Menschen haben hier einen Platz, damit sie genau dieses Bedürfnis auch befriedigt bekommen. Mhm. Aber dann darf aber auch das Gap nicht zu groß wiederum sein. Ja. Also wenn die Leute zu weit weg sind, der Einfamilienhausbesitzer mit seinem Swimmingpool ist, außer er ist ein ganz kommunikativer und offener Typ. Aber eigentlich ist es dann ein Stück weit zu weit weg, weil die Herausforderungen dann einfach doch nochmal sehr anders sind. Also wo ich einmal denke, da ist es gut, auch mal zu gucken. Und ich glaube, da muss vielleicht Gemeindeleitung dann auch nochmal mitgucken, wo passt die Person rein, dass sie wirklich auch mitgetragen wird. Mhm.
Und die Aufgabe der Gemeindeleitung ist dann eher das Vernetzen berlinweit, zu sagen,
wo auch wieder wir uns.
Und das Ganze nochmal da. Ich finde es ein spannendes Thema und finde es auch ein sehr, also weil es ist, ich merke das für mich, es ist verhältnismäßig weit weg, weil ich mich in meiner Blase bewege. Und
du fährst nie U-Bahn oder S-Bahn? Ich meine, so in dem Moment hast du lauter Bettler um dich.
Ja,
rum,
das stimmt. Ne? Ich fand, ich bin eine Zeit lang bin ich viel U6 gefahren. Das fand ich spannend, weil wenn man in Friedrichstraße die U6 einsteigt und bis Tegel fährt, das war also meine Strecke, da ist man durch viele Milieus gefahren. Und das war immer sehr spannend zu sehen, wie das so um Wedding rum gab. So, die waren völlig andere Leute in der Bahn als an der Friedrichstraße und dann zu Tegel hin änderte sich das wieder. Das stimmt. Oder ich bin neulich U3, fast die komplette U3 gefahren. Das war auch sehr spannend. Weil
ich wohne an der U8 und ich meine, ich sage immer, das ist, also wenn du einen Tag U8 gefahren bist, hast du Menschen genug für den Rest der Woche. Tatsächlich, und da hast du jede Station, kommt ein Bettler rein, jede Station. Ja. Und du musst wissen, wie du damit umgehst. Und da kommt eine Armut wirklich sehr, sehr nah, finde ich. Ja. Und ich glaube tatsächlich oft die Reicheren, ja, in unserer Stadt, die ein Auto haben, die am Stadtrand wohnen, die dann auch mit ihrem Auto vielleicht in die Stadt hineinfahren oder halt am Stadtrand bleiben, die werden damit halt nicht konfrontiert. Und manchmal, glaube ich, tut es uns gut, Konfrontationsorte zu schaffen, also Begegnungsmöglichkeiten auch nochmal zu schaffen. Also eine Sache, die ich halt wirklich toll finde in dieser Stadt, ist, dass zum Beispiel ganz viele Kirchen, gerade evangelische Kirchen, so diese Ausgabestellen sind, von Leib und Seele oder von der Tafel. Ja. Und ich meine, das ist irre, was dort geleistet wird. Ganz viele Christen machen das. Und das ist harte Arbeit.
Ja.
Und was die erzählen, ist einfach, dass es immer mehr wird. Also, es sind nicht die Obdachlosen, die da auftauchen, sondern es sind die alten Damen, die mit ihrer Rente nicht zurechtkommen. Ja. Da sind die alleinerziehenden Mütter, die Nahrung für ihre Kinder auch brauchen. Da sind auch Menschen mit wirklich geringen Einkünften, die irgendwie als Putzfrau, als Reinigungskraft irgendwo arbeiten. Wir haben ja wirklich viele, die wirklich wenig Geld verdienen. Ja, und die tauchen dort auf. Und ich glaube, das ist zum Beispiel eine gute Begegnungsebene. Wo ich einfach denke, das muss nicht jede Kirche für sich machen, aber wenn wir uns als Kirchen da zusammentun und da auch nochmal Ressourcen austauschen und unterstützen, dann ist das ein toller Dienst an der Stadt und an den Menschen der Stadt. Genau. Und da finde ich es zum Beispiel auch nochmal interessant zu sehen, wenn die Kirchen jetzt sowas anbieten, heißt das nicht, dass die gleichen Leute in die Kirche kommen. Diejenigen, die donnerstags sich ihre Lebensmitteltüte abholen, die kommen nicht am Sonntag in den Gottesdienst. Und ich glaube, da braucht es vielleicht auch nochmal Überlegungen, wie können wir die Schwellen so gering wie möglich machen und Angebote schaffen, um die Menschen auch mitzunehmen. Also es gibt Tafelausgabestellen, da gibt es immer eine kleine Andacht, und Menschen schätzen das und lieben das, aber ich glaube, da gibt es noch nicht so viele, also auch das ist wahrscheinlich ausbaufähig, und wenn man als Gemeinde sagt, wir unterstützen mit ein paar Ehrenamtlichen, aber wir würden auch gerne dann eine Andacht anbieten oder sowas, um auch deutlich zu machen, das ist ein christlicher Ort, immer freiwillig, wir wollen niemandem irgendwas aufdrücken, also dieses mit dem Reichschristentum, wo man gesagt hat, du kriegst nur deinen Reis, wenn du vorher zur Andacht kommst, das geht gar nicht, aber wenn ich das einfach als offenes und freies Angebot habe, du kriegst was zu essen, aber du musst nicht, wenn du möchtest, kannst du gerne nochmal zuhören. Ich glaube, dass es viele Menschen dankbar annehmen würden, wenn es das gäbe. Und ich glaube, da können wir auch tatsächlich noch mal ein bisschen mutiger auch sein in der Stadt.
Mutig ist halt der schöne Punkt, weil das läuft ja durch unser ganzes Gespräch, läuft ja darauf hinaus zu sagen, okay, ich bin nicht mutig genug, auf die anderen in meiner Gemeinde zuzugehen, auf die anderen Menschen zuzugehen, bin ich mutig genug, neue Leute kennenzulernen. Hast du noch irgendwas, was du wichtig findest, zu sagen, bevor wir zu Schluss kommen?
Ich finde, wir haben einen guten Überblick gekriegt, oder? Also wir haben viele Sachen natürlich nur angetatscht, ja? Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir wir brauchen eine gewisse Demut, eine neue Demut, die uns bewusst macht, auch wenn unsere Gemeinde super funktioniert, wenn es da richtig gut läuft, es ist nicht alles. Mhm. Ja, und es ist nicht, wir sind nur ein kleines Rädchen in einem etwas ganz Großen. Wir sind nur ein kleines Glied, ne, Körperteil in einem großen Leib.
Ja.
Und ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich uns immer wieder bewusst machen müssen. Und wir können diese Probleme dieser Welt auf dieser Erde wahrscheinlich nie lösen.
Ja.
Aber wenn wir eine Chance haben, wirklich was zu verändern, dann können wir es gemeinsam. Und ja, und ich glaube, das ist gut, wenn wir das uns immer wieder ins Bewusstsein rufen.
Mhm. Okay, dann vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, es war schön. Danke.
Gerne.